ARD Sounds.
Ja, hallo zusammen, wir sind jetzt bei Folge 2. Die Queen wäre am 21. April 100 Jahre alt geworden. Und wir haben schon so viel erzählt und wir hatten dann spontan entschieden, Viviane, du bist ja immer noch da, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal 2 Folgen draus.
Ja, weil wir haben einfach so viele Geschichten, noch so viele tolle O-Töne, die wir nicht vorenthalten wollen und deswegen haben wir das jetzt einfach mal so spontan gemacht.
Ja, und wir haben ja Paul getroffen, Paul Burrell, Small Paul, also der persönliche Butler der Queen in Cheshire.
Genau.
Wer genau die Geschichte hören möchte, wie unsere Anfahrt war dorthin, unsere Taxifahrt und wie uns Paul begrüßt hat, der kann natürlich dann nochmal in die Folge 1 hören, falls er jetzt in die Folge 2 gesprungen ist. Also auf jeden Fall, es war interessant, bei Paul zu sein in Cheshire. Wir haben auch seinen Mann kennengelernt und wir haben auch Tee bekommen.
Ja, er hat uns Tee serviert und Kekse, nur wir sind irgendwie nicht dazu gekommen.
Nee, gar nicht. Der Tee war dann schon kalt, aber es war nicht so schlimm. Und ja, wir haben eine gute Zeit gehabt mit Paul, mit ihm zu sprechen, auch der Queen so nahe zu kommen.
Mhm. Ne? Ja, absolut.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ich habe ja eigentlich schon Hallo gesagt, Viviane. Ich sage doch trotzdem nochmal, willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören, ja, willkommen in Annelies royale Welt. Und Viviane, du bist mit dabei in diesem Podcast. Viele kennen ja Chrissy Khan, aber jetzt auch dich, Viviane Chartier, meine liebe Kollegin, die mit in Großbritannien war, auf den Spuren der Queen, weil du super drehen kannst. Du machst die ganzen Social-Media-Geschichten für SWR4 Facebook.
Ne? Ja.
Und die royalen Reels laufen richtig gut. Das muss man doch mal jetzt an dieser Stelle sagen, oder?
Ja. Ja, auf der Facebook-Seite von SWR4 kann man sich diese ganzen royalen Videos angucken, deine Reels und natürlich auch Videoausschnitte aus diesen Podcast-Aufnahmen, die wir gemacht haben mit Paul und was wir auch sonst alles so in Großbritannien gedreht haben. Also wir haben ja richtig viel gemacht. Ja, da können alle drauf gespannt sein, ja, würde ich sagen.
Zum 100. der Queen.
Ja.
Ne, deswegen waren wir dort. Und ich war noch nie in Cheshire. Ich wusste also ehrlicherweise erstmal gar nicht, wo das liegt. Aber wir haben es gefunden.
Ja.
Wir saßen also in seinem Wohnzimmer bei Paul, beziehungsweise im Wohnzimmer von Paul und Graham. Also wir haben in der ersten Folge ja gesprochen, wie er zur Queen kam, also seine Geschichte dahin. Eigentlich ist ja, hatte ich ja gesagt, die Mutter war schuld, denn das haben wir nämlich in der ersten Folge gar nicht aufgelöst. Denn es gab 2 Schreiben, die die Mutter bekommen hat von Paul Burrell damals. Einmal vom Buckingham Palace, dass er Diener werden kann im Buckingham Palace. Und ein Schreiben, eine Zusage, dass er auf eine der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gehen kann, um dort zu arbeiten. Und das hat ihm erst sein Bruder erzählt an der Beerdigung der Mutter. Da hat mich der Bruder gesagt, du, ich habe ein Geheimnis. Jetzt kann ich sagen, Mutter ist tot. Es gab 2 Schreiben und die Zusage für das Kreuzfahrtschiff, diese Zusage hat die Mutter im Kamin verbrannt. Und hat ihm nur von der Zusage im Buckingham Palace erzählt. Also er hatte gar keine Auswahl. Und da habe ich ihn ja gefragt, was er gemacht hätte. Er hat gemeint, natürlich wäre er aufs Kreuzfahrtschiff gegangen. Mhm. Aber die Mutter hat es dann doch so dann bestimmt.
Ja, ne? Sie hat quasi sein Schicksal gespielt, ne?
Und dann hat mal die Mutter gedacht, der kleine Paul hat mit 11 vom Buckingham Palace gestanden. Der soll mal da auch hin.
Mhm.
Ist natürlich auch was anderes, wenn man weiß, der Sohn arbeitet im Buckingham Palace, nicht auf dem Kreuzfahrtschiff.
Und er ist in der Nähe und nicht irgendwo in der Welt unterwegs.
Das kommt noch dazu, das stimmt, ja. Also Paul hat sich nicht großartig entscheiden müssen, hat bloß gesagt, klar, ich gehe in Buckingham Palace. Also im Nachhinein, aber er ist seiner Mutter noch sehr dankbar deswegen. Das hat man so gemerkt. Er hat gesagt, ich konnte mich nie bedanken bei ihr.
Also sie hat das Richtige getan.
Und dann war es ja so, Viviane, ich wollte ja auch von Paul unbedingt mal wissen, wie viel Wahrheit in The Crown steckt. Denn diese Serie war ja so prominent und so präsent in der Welt und auch gut gemacht, ne, dass man gedacht hat, okay, so war es eben da auch. Und deswegen habe ich nämlich auch ihn dann gefragt, wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich in The Crown? Und da wurde er auch ein bisschen emotionaler, fand ich. Ne?
So, ja, das
ne?
stimmt.
Wir haben dann gesprochen über die verschiedenen Schauspielerinnen, die Queen ja gespielt haben. Und er hat dann gesagt, überzeugt habe ihn eigentlich nur Claire Foy. Das war die, die die ganz junge Queen gespielt hat. Aber dann hörte es auch schon auf, wie Paul gesagt hat.
I think the only one who got accuracy was Claire Foy. And I think that's because it's so long ago and out of our living memory that we don't actually know what the Queen was like in those days. But I can tell you, although I love Olivia Colman and Imelda Staunton's acting, they were only performing a script which was given to them by the writer. Now, if you can't get the words right, you're not going to get the performance right. Now, think about this. It's not a historical document. It's a dramatization.
Fictional.
Fictional, based on real characters. So I didn't like the way the Queen was portrayed. She was portrayed as a cold, hard, unfeeling woman who put the ground before everything else and didn't really care about her family or her children. Absolutely not true. The Queen was a warm, generous, kind Christian woman who you would want to embrace, like your grandmother. That didn't come through for me. I didn't see the warmth. I didn't see the generosity. And I didn't see the relationship between her and Prince Philip, which was a very loving relationship. I saw coldness. Isolation.
Interessant. Also er hat es ganz anders gesehen. Also Claire Foy als ganz junge Queen und dann später halt die zwei Schauspielerinnen, die die ältere Queen gespielt haben. Ich fand es auch so, dass sie sehr hart rüberkam in The Crown. Wobei ich aber einen Einschub leisten muss an der Stelle. Ich meine, die Queen war abwesend. Als auch Charles noch ganz klein war, war sie ja eine Zeit lang auf Malta.
Ah.
Also es ist nicht so, dass die Queen immer so loving und immer da war. Aber das war auch normal. Also ich meine, sie musste sich ja auch irgendwie dieser Rolle erstmal auch so zurechtfinden. Und natürlich wusste sie, dass sie irgendwann mal Queen wird und wollte eben die Zeit dann auch mit Prinz Philip verbringen. Der war ja stationiert auf Malta und hat Charles schon lange auch alleine gelassen. Hat aber dann nochmal dann versucht, das alles so ein bisschen wieder aufzuholen, glaube ich, auch wieder gut zu machen, gerade mit Andrew und Edward, ne, dann später. Und wo sie dann auch ein bisschen gesettelt war. Also in ihrer Rolle als Queen dann auch, ne, so in den 1970er, 80er Jahre. Aber dennoch, also als sie jung war, war sie schon abwesend. Vielleicht nicht cold, also kalt, dass sie irgendwie gefühlskalt war. Aber trotzdem überlegt man sich, ne, lässt man ein kleines Kind so lange alleine.
Wie lange war sie dann weg?
Monate. Mhm. Monate weg. Sogar ein Weihnachten war sie nicht dort. Da hat der kleine Charles Weihnachten verbracht mit Queen Mum und George VI., mit dem Vater der Queen. Also es ist schon so, dass selbst Weihnachten für sie da nicht wichtig war. Also, weißt du, man muss es so ein bisschen
relativieren. So.
Relativieren. Mhm. Natürlich mit der Crown ist schon fiktional gewesen, das muss man ganz klar sagen. Hat sie auch nochmal so gesagt. Aber auch die Beziehung zu Prinz Philip. Weil das wird ja in der Crown auch so gesagt, so nach dem Motto, die Beziehung zu Prinz Philip war dann irgendwann schwierig und ist auch überzeichnet dargestellt und auch angebliche Affären, die er gehabt haben soll. Und dann sage ich jetzt mal, weißt du, das wollte ich natürlich auch dann wissen, ist das denn so gewesen? Hat er was mitbekommen? Und da hat er uns diese Antwort gegeben.
I never saw any documentation or any fact attached to that. Never. In my 11 years royal service did I ever hear a whisper of it. I heard other scandals, of course, but never anything attached to the Queen and Prince Philip's marriage. They were devoted to each other. They were. They were a devoted couple. And they slept in the same bed. And yet in The Crown, they insist on showing that Philip went to his bed and the Queen went to hers. What rubbish. Absolute rubbish. Of course Prince Philip had a dressing room and a separate bedroom in case the Queen was ill, he was ill, or he had to perform an early morning duty the next day. He wouldn't want to wake her. For practicality, he had a bedroom which he could use, but not on a regular basis.
Rubbish. Er war richtig sauer,
ja,
ne?
Ja, ein bisschen emotional.
Ja,
ne?
Und weißt du, ich dachte mir dann auch so, wieso hat man sich Paul Burrell nicht als Berater genommen? Ich glaube, man wollte es so fiktional haben, dass man wahrscheinlich wegrückt von der Wahrheit. Und ich weiß noch ganz genau, als diese Staffel rauskam mit Philipp und getrennte Schlafzimmer und Affäre und so weiter, da weiß ich noch, dass ein Kollege auf mich zugekommen hat, gesagt, das ist ja krass. Philipp und Elisabeth und so, ne? Und ich meine, es wurde so so dargestellt, als sei es wahr, ne?
Mhm.
Ich habe ja kurz aufgehorcht, als er gesagt hat, er hätte viele Skandale mitbekommen. Da habe ich gedacht, frage ich nach, da ich mir, nein, ich frage jetzt nicht nach, für sich behalten. Ich will auch nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen an der Stelle. Aber da wurde er schon ganz, ganz klar und hat gesagt, die haben nur getrennt geschlafen, wenn mal einer von beiden früher raus musste.
Oder krank war.
Auch wichtig. Praktische Gründe. Ich kann das auch verstehen, dass er so emotional geworden ist. Ich meine, er war 11 Jahre ganz nah dran, sieht dann The Crown. Also ich glaube, ich würde auch die Krise kriegen an seiner Stelle, oder?
Ja, natürlich.
Also und ich meine, er hat ja diesen Job mit einer großen Hingabe gemacht. Und nur so kannst du natürlich auch einen guten Job machen, auch bei der Queen generell. Also ne, aber da merkt man es schon ganz speziell. Und er hat übrigens immer auch an so Kleinigkeiten gedacht, weil er wollte dafür sorgen, dass es der Queen gut geht und dass sie auch immer ihre Lieblingsblumen bekommt zu einer gewissen Jahreszeit, vor allen Dingen im Frühling.
The Queen's favorite flower was Lily of the Valley, because she was born on the 21st of April, and I would always encourage Diana to send a small bunch of Lily of the Valley wrapped in beautiful ribbon. Just a simple gesture, the Queen's favorite flower for her birthday, and that's what she did every year. But during the spring, I would go walking the dogs in the gardens, and I would pick bluebells and put a little vase of bluebells on her writing table. Or a little vase of primula, those beautiful yellow sunshiny faces, love primula, and put them on her writing table because she didn't get time to go out and pick flowers. But I did, because I was walking the dogs. And she always was very, very grateful.
Ja, immer sehr dankbar, ne? Also für Kleinigkeiten, also Maiglöckchen, die übrigens ja auch im Brautstrauß waren von Catherine.
Ah.
Klar, es war auch die Zeit April, ne? Das ist ja, wo sie dann auch gerade blühen und Glockenblumen und Primeln und so weiter. Wenn er mal mit dem Hund spazieren gegangen ist und mit den Hunden, mit den Corgis, gab es dann auch mal einen Blumenstrauß und hat dann eben auch seiner späteren Arbeitgeberin, also Lady Di oder Prinzessin Di, gesagt, schick mal der Queen zum Geburtstag ein paar Maiglöckchen mit einem tollen Band drumherum. Also eher bescheiden als Pomp, wie ich finde, ne? Das merkt man schon. Ich habe ihm ja dann die Frage gestellt, was denn eigentlich aus Prinzessin Elizabeth geworden wäre, wenn sie nicht Queen geworden wäre. Und ich dachte ja dann eher, cool, sie hätte irgendwann einen technischen Beruf gemacht, weil sie war ja Automechanikerin geworden im Zweiten Weltkrieg. Aber nein.
If she hadn't been Queen, she would have been a countrywoman living with horses and dogs and been very happy. Instead, this role came towards her and she said to me one day, Paul, I was anointed in the presence of God in Westminster Abbey to serve my people for as long as there's breath in my body, and that's what I will do. And she followed that rule all her life. What a rule to follow.
Also sie wäre eigentlich ganz normal auf dem Land, hätte sie gelebt mit ihren Pferden, Hunden und so weiter, aber sie hat gesagt, sie ist vor Gott gesalbt worden zur Königin und diesen Job nimmt sie ernst. Bis zum letzten Atemzug. Gut, das wissen wir ja, dass sie es auch getan hat, ne? Und es ist ja dann irgendwie so, dass man dann irgendwie denkt, man weiß doch jetzt schon alles von der Queen. Wir haben doch jetzt schon jede Geschichte irgendwie schon gehört. Aber nein, ich sage nur Tierliebe, weil das wusste ich auch nicht. Klar, wir wissen, wie es gesagt hat, sie wird mit ihren Pferden und Hunden irgendwo leben, wenn sie nicht Queen geworden wäre. Aber es gab auch noch andere Tiere, die sie sehr gerne hatte.
Yeah. And did you know she kept budgerigars? She had an aviary full of green and blue budgerigars at Windsor Castle and 6 quails that lived in the bottom of the aviary, and they used to lay eggs for her tea. She loved quail's eggs. So they would be taken to the kitchen and the kitchen would boil them and they would appear on the tea table at 5 o'clock, and the Queen would spoil herself by peeling a quail's egg and dipping it in celery salt.
Ja, da fehlt ja nur noch Magie. Also die Queen hatte Wellensittiche und Wachteln, hatte da so eine Voliere in Windsor und die Wachteln haben dann die Eier produziert für die Tea Time.
Genau.
Apropos, wir haben ja noch Tea Time von der ersten Folge. Earl Grey noch immer in der Tasse, in unseren Queen-Tassen. Cheers. Hat sie ja auch getrunken. Uns fehlen die Wachteleier mit dem Selleriesalz.
Ja.
Also die kommen wir jetzt dazu.
Naja. Also Wachteleier habe ich schon gegessen, aber mit Selleriesalz, ich weiß nicht.
Wie schmecken Wachteleier?
Na, die schmecken im Prinzip wie Hühnereier. Die sind halt nur einfach mini.
Echt? Ich habe mich da noch nie so dran getraut. Ich weiß nicht, warum. Naja, egal. Auf jeden Fall, sie hat es gern gegessen. Und Paul war ja, ich hatte ja schon vorher gesagt, 11 Jahre bei der Queen. Und dann kam es irgendwie dazu, dass er gewechselt hat. Ihm wurde nahegelegt, er soll bitte zu Prinz Charles und Prinzessin Diana wechseln. Mhm. Plötzlich von der Queen weg. Eigentlich sein Traumjob, wenn du so willst. Und ja, jetzt muss er.
Das war hart für ihn, glaube ich.
Und da muss man auch sagen, dieser Wechsel ist ihm sehr schwer gefallen.
I didn't want to leave the Queen. I cried. I cried in front of the Queen. I said, I don't want to leave you. She said, Paul, you're doing it for the most honorable reasons. You're doing it for your family. Because I had 2 small children. We were living in the middle of London. It's not a good place to bring up children. She said, look at it. You're going to live at Highgrove in the countryside. Children thrive in the countryside. You will have a wonderful experience as a family. And then one day, when I'm gone, and Charles and Diana are king and queen, you'll be back here doing this job all over again. So think of it this way. You're not leaving me. You're just moving to one side for a short time, and then you'll come back. How wise was she? Even she had thoughts that maybe Diana and Charles would reconciliate and would be a king and queen of our country.
Also er hat geheult, ne, hat gesagt, ich muss jetzt weg. Sie hat ja dann gehofft, dass Charles und Diana doch noch irgendwie sich wieder aufraffen und dass sie sich doch nicht trennen und dass sie dann irgendwann eben König und Königin werden, ne? Und dass er dann einfach den Job dann weitermacht, wo er eben angefangen hat. Es kam anders. Ich meine, der persönliche Butler von Diana zu sein, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Und es war dann auch so, dass er den Kontakt nie zur Queen verloren hat. Und ich habe mir ja gefragt, wie das so abläuft, dass man noch so Kontakt hat ins Königshaus, aber er hat es nicht verraten. Er hat gesagt, das gibt er jetzt nicht preis.
Ja, aber ich glaube, er hat einfach seine Kontaktperson und über die kommt er natürlich durchaus
ja, bestimmt.
Noch an die Royals ran.
Und ich meine, Toy Paul war ja auch immer noch jemand da. Und ich meine, die Queen hat es auch ganz praktisch gesehen. Hat gesagt, hier, du hast 2 Kinder. Er war ja verheiratet mit einer Frau, von der er geschieden ist, weil er als Mann zusammen ist, verheiratet ist. Und die Frau war im Dienste von Prinz Philip. Und die haben sich da kennengelernt und haben in den Mews gewohnt. Das ist Buckingham Palace, da wo die Pferdeställe sind und auch wo die ganzen Kutschen stehen. Und obendrin, wenn man da mal ist, wenn man sich mal die Mews anguckt, sieht man oben die Wohnungen. Als ich dort war, habe ich auch gesehen, wie Leute da reingelaufen sind. Da habe ich überlegt, ah, wer wohnt denn da eigentlich alles so? Ne? Die Queen hat gesagt, es ist natürlich nicht so toll, in London aufzuwachsen. Ich denke mir so, ach, wie toll, in London aufzuwachsen, mitten in London. Ja. Aber gut, man sieht es eben anders. Und dann ist er nach Highgrove gegangen, wo ja Charles sich ja dieses Haus gekauft hatte. Und hat dann auch gesagt, dass das absolut gut war für die 2 Jungs, dort aufzuwachsen. Die sind ja dann aufgewachsen mit William und Harry.
Ja.
Ne? Also die waren ja auch zusammen dann immer unterwegs, haben Ausflüge gemacht. Also es ist auch nochmal so ein ganz anderes Leben dann gewesen. Mhm. Aber ihm war es immer wichtig, diese Verbindung noch zu halten. Und er hat sich gedacht, er möchte so eine bleibende Erinnerung auch schaffen an die Queen und hat sich dann überlegt, wir pflanzen einen Baum in unseren Garten. Also im Garten von Paul und seinem Mann und hat dann auch nochmal angerufen im Königshaus oder das Königshaus kontaktiert.
I've had contact with the Queen until her death. In fact, one of the last things I asked her was, would it be possible for us to plant a tree in our garden, in your memory, for your platinum jubilee, for your 70 years on the throne? And she said, I'd be delighted. I can't come myself, but I'll send someone. So she sent her closest aide to our garden to plant the tree for her platinum jubilee. So I planted an English oak. It's in the garden, which will grow now in memory of our dear late queen.
Also noch 2022 hat er noch zum 70. Thronjubiläum eine Eiche gepflanzt. Sie hätte gerne selbst das mit ihm zusammen gemacht, aber sie hat dann jemanden geschickt, einen Vertrauten, und die haben das dann zusammen gemacht, ne?
Schöne Idee.
Und dadurch, dass er halt auch so gut im Kontakt stand, war auch informiert über die letzten Tage und Stunden eben. Und er war auch informiert, dass es mit der Queen zu Ende geht. Und dann hat er uns erzählt, wie es denn war mit ihrem letzten offiziellen Termin. Wir erinnern uns alle noch an dieses Foto.
Ja.
Hast du auch noch im Kopf?
Ja, das
ne?
habe ich im Kopf. Also ich gehe ja oft durch die Bildagenturen. Mhm. Und ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja,
das war am 6. September 2022. Er hat das Bild ja auch gesehen. Und da war ihm irgendwie auch klar, dass das wahrscheinlich der letzte offizielle Termin gewesen ist.
Well, the close members of staff knew that she was dying. Her signs were failing. She got dressed in great pain, came downstairs in the elevator. No one knew that she came down in the elevator in a wheelchair. No one knew she was in a wheelchair. They wheeled her into the room and they propped her up. The wheelchair disappeared and everything looked as normal. Well, it didn't, did it? Because if you saw that last picture of the Queen, you knew how frail she was. And did you see that huge bruise on her hand where the catheter had been? And so she made her final engagement to say goodbye to Boris Johnson and to say hello to Liz Truss. And it was very quick, unusually quick audience, because they knew the Queen was not very well. They were in and out very quickly, so the Queen could be put back into her wheelchair, taken back upstairs, and she went straight back to bed. And no one ever saw her again.
Das stimmt. Hat sie nie wieder gesehen, ne? Auch interessant, dass es da einen Fahrstuhl gibt in Balmoral. Oder dass sie auch vorher im Rollstuhl sah. Man hat sie nie im Rollstuhl gesehen. Man hat sie zwar mit einer Gehhilfe gesehen, oder mit einem Stock, ne, vielmehr. Aber man hat sie niemals im Rollstuhl gesehen. Das wollte sie auch nie, ne?
Ja, manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen.
Ja, ja.
Ne? Man kriegt so ein bisschen Gänsehaut, ne, wenn man das hört. Und vor allem, wie pflichtbewusst sie war bis zur letzten Sekunde.
Ja, Paul war nicht beim Staatsbegräbnis, da war er unterwegs leider. Aber er konnte sich erst später von ihr verabschieden. Und da kommt wieder Tall Paul ins Spiel. Sein Kollege, mit dem er ja den Dienst gemacht hat bei der Queen. Die haben sich ja mal abgewechselt. Wir haben uns ja gefragt, wie ist denn das? Ist man immer irgendwie in Dienst, dann hat er uns erklärt, ne, wie der Wechsel ist, ne, zwischen den beiden bei der Queen.
Ja, einmal hat Tall Paul den Dienst gemacht und dann am
tageweise,
nächsten,
ne?
Ja, tageweise und dann eben Small Paul. Aber es gab auch Situationen, da waren beide so ein bisschen parallel im Einsatz.
Ja, genau, so beim Staatsempfang, also wenn die Kutsche im Einsatz war und dann musste ja einer sich um die Queen kümmern, quasi vor Ort und der andere war dann hinten auf der Kutsche. Und es gibt Fotos, da sieht man Small Paul hinten auf der Kutsche drauf. Also da kann man mal schauen, ne? In den End-70er Jahren, Mitte 80er Jahre, da sieht man den. Und Tall Paul hat dann Small Paul angerufen und hat gesagt, komm doch nach Windsor und verabschiede dich von der Queen in der St. George's Chapel, dort wo sie ja beigesetzt worden ist, neben Prinz Philip. Und Graham und Paul sind dann nach Windsor gefahren.
And I went to see her at St. George's Chapel and I stood there and I cried. And my husband said, well, what do you want to say to her? I said, I want to say thank you for looking after me. And thank you for saving me so many times. You were wise. You were my surrogate mother for 11 years. You taught me much about life. You taught me about people. And you taught me valuable lessons, which I still carry today. And when I meet people, I say to them, you know, what you have to understand is the fact that the Queen and Diana shaped me. They made me the man I am today. And without them, I wouldn't be sat here now.
Also er hat der Queen gedankt, natürlich geweint und auch so ganz klar gesehen, dass im Prinzip zwei Frauen, eigentlich drei, die Mutter muss man noch mitzählen, die Mutter, die den Weg, die Mutter, die quasi den Weg ihm bereitet hat, dass er ins Königshaus kommt, aber natürlich die Queen und eben auch Princess Diana, ne?
Wer kann das schon von sich behaupten, von diesen Frauen so geprägt zu sein?
Ja, wir haben ja auch noch über Di gesprochen und da können wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen, weil sie hätte nämlich nächstes Jahr 30. Todestag. Wahnsinn, ne?
Ja, wie die Zeit vergeht.
Er kam immer wieder in unserem Gespräch, als wir dort waren, immer wieder auch auf Diana zu sprechen. Ne? Aber interessant war, wie ich noch finde, diese kleine Geschichte möchte ich noch erzählen. Und zwar, er war mal mit der Queen in Kentucky, in einem Pferdestall, dort, wo Pferde der Queen gestanden haben. Und als er da gearbeitet hat, also nicht im Pferdestall, sondern in dem Haus, in dem sie da residiert haben, ist er ausgerutscht und hat sich doch so schwer an der Wirbelsäule verletzt und wurde doch liegend ins Krankenhaus gebracht und wurde dann sofort operiert. Und irgendwann später kam dann eine Maschine, die die Queen besorgt hatte oder gesagt hat, da fliegt man jetzt mal hin aus London und holt ihn jetzt mal ab. Und das hat er ihr auch nie vergessen. Ne? Er wollte dafür bezahlen, ne? Für diese irren Kosten, ja, Krankenhauskosten und OP-Kosten, aber die Queen hat gesagt, nee, nix. Wahrscheinlich hat sie auch gedacht, es ist ein bisschen auch meine Schuld.
Ja, es war ein Dienstunfall, ja. Ne? Also
genau,
ist ja,
wenn du so willst.
Ist er da irgendwie ausgerutscht, gell?
Ja, genau, mit dem Tablett. Aber trotzdem, ich meine, dass die Queen das da halt alles so organisiert oder hat organisieren lassen, muss man ja sagen, ja, ne? dass es Paul gut geht. Er hat ja gesagt, sonst wäre er querschnittsgelähmt gewesen. Ne? Mhm. Das war eine tolle Begegnung, wie ich finde, oder?
Auf jeden Fall. Also das werden wir nicht vergessen.
Nee, und wir wären auch niemals, ich meine, wenn Paul niemals zur Queen gekommen wäre, wären wir auch niemals nach Cheshire gefahren. Ich habe natürlich dann auch gefragt, sag mal, wie wäre denn eigentlich der 100. Geburtstag ausgefallen, wenn die Queen noch jetzt leben würde? Ich meine, die Mutter von ihr ist ja 101 geworden. Also ich meine, so abwegig wäre es ja eigentlich nicht gewesen.
There would have been a concert. There would have been a parade of horses and dogs in the garden. And she would have driven in a state procession to St. Paul's Cathedral for a Thanksgiving service. In front of God. She would personally have thanked God for her 100 years. And I'm sure that she is sitting with God wherever he is, because she was a kind and good disciple of his.
Also sie hätte sich bedankt bei Gott beim Gottesdienst. Es gab ja auch einen Gottesdienst zum 70. Thronjubiläum, aber da war sie ja nicht da. Da haben ja auch über Stunden die Glocken in der St. Paul's Cathedral geläutet, bei besonderen Anlässen. Aber vielleicht wird es dieses Jahr oder auch so sein. Ne? Also Stand heute zur Aufnahme ist noch nichts veröffentlicht, wie denn der 100. Geburtstag der Queen ausfallen wird. Es wird eine Ausstellung geben in der King's Gallery, ihre schönsten Kleider. Wir waren ja übrigens auch in der Straße, wo ihr Lieblingsdesigner sein Atelier hatte.
Mhm.
Ja, liebe Viviane, das war die zweite Folge. Queen, 100 Jahre wäre sie geworden, mit Paul Burrell, der persönliche Butler von Queen Elizabeth. 11 Jahre war er im Service der Queen. Es war ein tolles Gespräch, es war ein toller, royaler Ausflug, wie ich finde. Wir sind der Queen sehr nahe gekommen. Wir haben viele Geschichten gehört.
Also ich hätte vor allem auch noch viel länger da sitzen bleiben können, ne? Und zuhören können.
Mm, das stimmt. Ja, wir hätten noch vieles noch reden können, weil es ist ja ein Fass ohne Boden, ne?
Absolut.
Aber so ist es eben. Irgendwann ist Schluss, leider. Vielleicht sehen wir ihn mal wieder.
Das wäre toll.
Vielleicht für Diana noch mal intensiver. Wir haben zwar einiges über Diana erfahren, weil er auch viel über Diana gesprochen hat, auch immer wieder, und auf sie zurückgekommen ist, weil diese Zeit ja auch sehr einprägsam war für ihn. We'll meet again, hat die Queen schon gesagt. Liebe Viviane, ich danke dir, dass du mich begleitet hast und dass du auch tolle Videos gedreht hast, die wir alle sehen werden auf der SWR4 Facebook-Seite.
Das war mir eine Freude.
Und da sieht man auch das Setting. Man sieht, wie Paul ist, wie er aussieht. Ist nochmal was anderes, ne, wenn man ihn auch dabei sieht. Ne?
Wenn man ihn in seinem Wohnzimmer erleben kann.
Genau. Also parallel zu diesem Podcast wird es die Videos geben, ne?
Auf jeden Fall. Also da unbedingt mal schauen.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Schreibt mir euer Feedback. Darüber freue ich mich, wie euch diese zwei Folgen gefallen haben mit Paul Burrell, dem persönlichen Butler der Queen. Macht's ganz gut, liebe Viviane. Bis zur nächsten Royal Mission. Ich freue mich drauf. Vielleicht in einer anderen Grafschaft. Nicht in Cheshire, sondern irgendwo anders.
Ja? Na, schauen wir mal, wo uns die nächste Reise hinführt.
Ja, also take care. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder. nicht ausschalten jetzt. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar, habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen im Gebirge zu bauen? Oder dass ausgerechnet die ersten Ackerbauern die Menschheit gewalttätiger machten? Oder wollt ihr wissen, warum so etwas ganz Gewöhnliches wie Schuhe eine Menge über Macht, Wahn und Erotik erzählen? Dann möchte ich euch den Podcast Alles Geschichte, der History Podcast, empfehlen. Darin hört ihr ungewöhnliche und berührende Geschichten von der Steinzeit bis heute. Aber natürlich geht es auch um historische Hintergründe zu aktuellen Krisen. Alles Geschichte, der History Podcast. Den findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.